Liebe Geschwister, wir sind nun am zweiten Abend und der ist auch gleich schon der letzte Abend. Wir haben gestern Abend uns mit dem Römerbrief ein wenig beschäftigt. Gelesen hatten wir aus Kapitel 12 einige Verse und sind dann in großen Schritten durch die 11 vorhergehenden Kapitel gegangen, um zu verstehen, warum Paulus jetzt in Kapitel 12 eine Ermahnung spricht durch die Barmherzigkeit Gottes und die Römer und auch uns auffordert, unseren Leib als ein heiliges und Gott wohlgefälliges, lebendiges Schlachtopfer darzustellen. Es ist einfach, wenn wir den Zusammenhang gestern Abend ein wenig haben sehen dürfen, die Reaktion darauf, wir sind unendlich reich gemacht. Wir sind nicht nur vor dem Ort der Qual geschützt, wir sind nicht nur in Anführungsstrichen begnadigte Sünder, wir sind gerechtfertigt. Wir haben Zugang zu Gott. Selbst wenn wir jetzt sterben müssten, in diesem Augenblick, dann brauchten wir, die wir dem Herrn Jesus angehören, brauchten wir nur einen Bruchteil von Millisekunden und wir wären bei dem Herrn. Kein Fegefeuer. Keine Vorbereitungszeit. Wir sind jetzt schon angenehm und passend gemacht für den Himmel durch den Herrn Jesus. Aber solange wir noch hier auf dieser Erde sind, ist es eigentlich das Begehren des neuen Menschen, den wir empfangen haben, das Leben des Auferstandenen und das Wirken des Heiligen Geistes in uns, dass wir Gott wirklich wohlgefallen möchten in unserem tagtäglichen Leben. Keine Sonntagschristen zu sein, keine Christen zu sein, die auf irgendwelchen größeren Veranstaltungen zu sehen sind, aber ansonsten, sie kennen kaum ihre Bibel, eine stille Zeit ist auch nicht mehr drin bei allem Stress und man gerät immer mehr in eine Kruste von Form, wo eigentlich wahres Leben mit dem Herrn Jesus Mangelware geworden ist. So sollte es nicht sein und wir haben uns gestern Abend miteinander ermuntert, doch unsere Körper, unsere Leiber ihm darzustellen. Und jetzt wollen wir noch einmal diese Verse lesen, die uns gestern Abend am Ende der Stunde noch beschäftigt haben. Ich lese noch einmal Römer 12 ab Vers 1 bis Vers 8. Ich weiß noch nicht, ob wir so weit kommen oder vielleicht kommen wir noch weiter. Dann lesen wir noch die nachfolgenden Verse. Römer 12 ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn ebenso, wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, sind wir, die vielen, ein Leib. In Christus. Einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, Es sei Weissagung, so lasst uns weissagen. Nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der, der lehrt, in der Lehre. Es sei der ermahnt, in der Ermahnung. Der gibt, in Einfalt. Der vorsteht, mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Bis dahin wollen wir im Augenblick aus Gottes heiligem Wort lesen. Wir hatten gestern Abend gefunden in Römer 6, dass nicht nur Christus gestorben ist, sondern dass Gott uns mit ihm gekreuzigt sieht. Dort auf dem Kreuz von Golgatha, wo Christus für unsere Sünden gelitten und gestorben ist, ihr Lieben, sieht uns Gott, diese alte sündige Natur, genagelt, und dann ist Christus in die Macht des Todes gekommen, ist auferstanden, hat diese Macht zerbrochen, Satan und seine 100.000 oder ich weiß nicht wie viele Dämonen er hat, haben es nicht verhindern können, dass Christus siegreich aus dem Grab hervorkam. Und dann haben wir in Römer 6 gefunden, wir sind mit ihm verbunden, verwachsen, zusammengefasst in seinem Tod, und wir sind es auch in seinem Leben. Wir haben gestern daran gedacht, dass wenn jemand gestorben ist, ihn nichts mehr interessiert. Er kann es einfach nicht mehr. Er gehört nicht mehr zu dieser Welt. Und jetzt wollen wir uns das vorstellen für uns persönlich. Wir sind getauft, sind aber zum Glück nicht unter Wasser geblieben, sondern sind auch wieder nach oben gekommen. Und jetzt dürfen wir gleichsam auf der anderen Seite des Grabes leben mit dem Leben des Herrn Jesus. Was da im Tod geblieben ist, ihr Lieben, sollte im Tod bleiben. Leider meldet sich diese alte Natur immer wieder, und es ist ein Kampf zwischen diesem zur Sünde neigenden und dem neuen Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese beiden Dinge sind gegensätzlich. Der neue Mensch kann nicht sündigen. Der alte will sündigen. Und wenn wir dem Satan den kleinen Finger reichen, ihr Lieben, dann hat er sehr schnell die ganze Hand. Nein, wir müssen nah bei dem Herrn Jesus bleiben. Und wie macht man das denn? Der Herr Jesus ist doch nicht mehr da, hier auf dieser Erde. Die Jünger hatten es gut. Sie sahen ihn, sie konnten ihn anrühren. So konnten sie ihm wirklich wörtlich nachfolgen. Ihr voraus und sie hinterher. Aber nun ist es nicht mehr sichtbar, dem Herrn Jesus nachzufolgen, indem wir seine Person sichtbar vor uns hätten. Aber ihr Lieben, der Glauben ist doch die Verwirklichung der Dinge, die man nicht sieht. Die sichtbaren Dinge, sie sind vergänglich, aber die unsichtbaren sind ewig. Und so darf jetzt im Glauben mein Glaubensauge den Herrn Jesus sehen, so wie er über diese Welt auch gegangen ist. Und das neue Leben hat den Wunsch: Ach Herr, du bist in allem mein Vorbild. Ich möchte gerne dir ähnlicher werden. Wenn wir mal, wir sollten das nicht zu viel tun, aber vielleicht doch mal hin und wieder uns fragen, bin ich in dem letzten Jahr, den letzten Monaten, bin ich geistlich gewachsen? Habe ich den Herrn Jesus besser kennengelernt? Ist meine Liebe zu ihm wärmer geworden oder ist sie kälter geworden? Denken wir an das Sendschreiben an die Epheser. Ihr Lieben, da war alles noch okay nach außen hin. Sie waren eifrig. Sie taten Werke. Ja, von dieser Seite her alles bestens. Aktivität okay. Aber das muss dann Johannes unter der Leitung des Geistes schreiben. Ich habe wieder euch, sagt der Herr. Was denn? Haben wir was vergessen? Hätten wir vielleicht mehr Almosen geben sollen, an die Alten und Armen denken sollen? Nein, ich habe wieder dich. Ja, was denn? Sind wir von der Lehre abgewichen? Und das ist ganz schnell der Fall. Bei den vielen Stimmen, die heute im christlichen Zeugnis sind. Nein, sagt der Herr, ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe, das meint nicht jetzt explizit die Liebe, die ich hatte, als ich zum Glauben kam, obwohl das meistens noch die beste Liebe war, sondern es meint tatsächlich eine Liebe, ja, die den ersten Platz dem Herrn Jesus gibt. Eine Liebe, die ihn zum Zentrum hat. Eine Liebe, die uns dann aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus heraus das tun lässt, was er von mir will. Oh, unsere Bemühungen in dieser Welt, Menschen zum Herrn Jesus zu führen, unsere Bemühungen, Kinder mit dem Evangelium vertraut zu machen, unsere Bemühungen, den Geschwistern zu helfen, im Glauben zu wachsen, das ist alles gut und richtig. Und ich denke, der Herr ist damit auch einverstanden. Aber wenn wir es nur tun, um zu tun, und die Gefahr besteht, oh ihr Lieben, dann muss der Herr sagen, ich habe etwas wider dich. Deine Aktionen, dein Handeln, dein Tun ist in Ordnung, aber lest doch noch einmal 1. Korinther 13. Wie wäre es damit, wenn wir noch morgen hier sind, mal 1. Korinther 13 zu lesen, einmal darüber nachzudenken und dann wirklich einmal auch die Frage in unserem Herzen beantworten, Herr Jesus, bist du noch der, dem meine beste Liebe gehört? Weißt du noch, wie unsere Herzen für ihn schlugen? Weißt du noch, wir waren nie zu müde für die Versammlungsstunden? Wir fuhren auch relativ weit, um Gottes Wort zu hören. Gut, wir sind alle etwas älter geworden, aber zieht es uns eigentlich noch? Zieht es uns noch in die Zusammenkünfte dahin, wo wir uns zu dem Herrn Jesus hin versammeln? Zieht es uns, weil er in der Mitte ist? Oder denken wir nur an Geschwister? Oh, wenn heute der und der predigt, dann ging ich am liebsten nach Hause. Und bei dem und dem, da kann ich echt einschlafen. Das mag sein, dann liegt es an mir. An mir, der ich dir das Wort bringe. Dann tue ich es nicht in der rechten Weise. Vielleicht fehlt dann bei mir auch die Liebe, die erste Liebe. Aber wie schön, wenn dann unsere Herzen warm sind für den Herrn Jesus, warm sind für seine Sache, warm sind für die Zusammenkünfte und im Glauben die Gegenwart des Herrn Jesus verwirklichen. Wenn das so in deinem und meinem Herzen ist, meinst du, leider erlebt man das immer öfter, dass man dann in solch einer Stunde, wo wir zum Herrn Jesus hin versammelt sind, und du dann so sitzen kannst, und dann plopp, mitten in der Stunde. Naja, man sagt ja, Kaugummi kauen ist gut, das durchblutet das Gehirn. Wenn du es deswegen tust, ist das ja prima. Aber würdest du das auch tun, wenn du bei Frau Merkel vorstellig würdest? Ich weiß nicht, wie das in den Schulen ist. Früher wäre das unmöglich gewesen. Heute duzt man die Lehrer und ich denke, der Lehrer und die Schüler kauen Kaugummi. Aber ist das respektvoll? Ihr lieben Eltern, wenn eure Kinder noch kleiner sind, sagt ihr ihnen, wo wir hingehen. Zum Herrn Jesus. Und dann kann auch mal ein Sechsjähriger eine Stunde stillsitzen lernen. Das geht. Man muss da nicht immer drauf schlagen, wenn das nicht geht. Aber ihr Lieben, es geht. Ganz gewiss. Aber wollen wir das noch? Müssen wir dann in der Versammlung sitzen wie Zinnsoldaten? Nein. Aber wir haben doch diese innere Überzeugung, der Herr Jesus ist da. Und er ist es, der spricht, nicht der Bruder ist der Wichtige, er ist es, der spricht. Ach, wenn so unsere Herzen brennen für ihn, ihr Lieben, dann kann es nicht anders sein, dass unser Wunsch ist, Herr Jesus, ich möchte ganz für dich da sein. Und deswegen schreibt Paulus jetzt den Römern, wir haben das gestern Abend schon kurz betrachtet, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Das ist so komprimiert, was Paulus da schreibt, dass wir diese Stunde gar nicht ausreichend hätten, um es zu erklären, um es auf unsere Herzen einwirken zu lassen. Der große Apostel Paulus gibt jetzt keinen apostolischen Befehl und nun stellt eure Leiber als Schlachtopfer für Gott dar. Nein, er tut es in der Liebe des Christus auf jeden Fall und durch die Erbarmungen Gottes. Ermahnungen haben wir meistens nicht gerne. Und ich glaube, es liegt daran, wie sie ausgesprochen wird und wie ermahnt wird. Wenn man da steht mit dem erhobenen Zeigefinger, wenn man dem anderen merken lässt, du bist ja einige Stufen unter mir, aber ich komme jetzt mal dir zu Hilfe und muss dich mal wieder auf die richtige Schiene setzen, ihr Lieben, dann werden unsere Ermahnungen abprallen. Ich benutze immerhin gerne ein Bild, das mir in Kamerun mal so richtig deutlich geworden war. Die haben ja nun, die Frauen, keine Pockenpol-Küche, sondern so ein Lehmhaus und da drin brennt ein offenes Feuer und da wird gegessen und gekocht und gespült. Das bisschen Wasser, was man aus dem Urwald geholt hat, ist sehr kostbar, aber wenn es dann doch nicht mehr geht, wenn es schon von alleine bald steht im Dreck, dann nimmt man es und raus durch die Tür oder durchs Fenster. Und da sind manchmal Enten. Und auf die kommt jetzt der ganze Segen. Was meinst du, was die machen? Die machen so, und dann siehst du keinen Tropfen mehr. Gibt es Enten hier? Bin ich eine? Das ging jetzt aber unter die Haut. Aber war mal so. Das war sicherlich nicht für mich gedacht. Doch, nicht für deinen Nachbarn. Ach, ihr Lieben, Gottes Erbarmungen mögen es und möchten es bewirken, dass unsere Körper, unser ganzes Sein Gott gewidmet ist. Schlachtopfer waren für Gott. Sie wurden für Gott getötet. Und wir dürfen heute dieses lebendige Schlachtopfer sein, mit dem Sinn, alles, was ich habe, was ich bin, vor allen Dingen, was ich bin, Herr, es gehört dir. Sind wir dazu bereit? Ihr kennt alle den Bundespräsidenten, den ehemaligen Roman Herzog. Der hat mal, ich glaube, in einer seiner Berliner Reden gesagt, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und ich möchte sagen, es muss ein Ruck durch unsere Reihen gehen. Ein Ruck, dass wir wieder neu mit frischem Sinn und einem Herzen, das sich dem Herrn Jesus hingibt, dafür muss man nicht in die Mission gehen. Dafür muss man nicht vollzeitig im Werk des Herrn sein. Du kannst deine Studien machen und doch Gott verherrlichen in deinem Leib. Und du, liebe Schwester, kannst in der Küche bügeln oder was du auch immer da tust, deine Wäsche waschen. Du kannst es tun für den Herrn und du tust es gleichsam als lebendiges Schlachtopfer. Ich möchte es tun zu seinem Wohlgefallen. Da ist nichts, was ausgeschlossen ist. Der Körper besteht ja nicht nur aus einem Klotz. Der hat Ohren, der hat Augen, der hat diesen Mund, der oft nicht stillstehen will. Dann haben wir Hände und haben Füße und haben innere Organe. Vielleicht sind wir bereit, unsere Füße dem Herrn zu geben, aber nicht die Hände. Ja, dann wäre es so, als wenn ein Opfertier die Vorderläufe abgeschnitten kriegt und dann die geben wir mal jetzt nicht Gott, die behalten wir mal für uns. Wir merken, das geht nicht. Malachi muss schreiben, ihr bringt Tiere als Opfergabe, die würdet ihr doch eigentlich noch nicht mal eurem Gouverneur zur Verfügung stellen. Die sind blind, das eine humpelt, das, was ihr nicht gebrauchen könnt, das schiebt ihr als Opfer vor. Das ist eine Beleidigung Gottes. Kommen wir da nicht in eine Gesetzlichkeit? Oh, das lieben wir ja so nicht. So ein schönes Gärtchen zu machen, schön begrenzt, und wenn ich mich da drin aufhalte, nicht weiter sagen, bin ich besser als die anderen, frömmer. Nicht weiter sagen, tut man ja nicht. Macht einen schlechten Eindruck, aber hier drinnen ist es. Die tun das, würde ich ja nie tun. Oh nein. Gut, wenn du es nicht tust, musst du auch nicht. Aber wirst du deswegen besser? Es ist nichts unangenehmer als geistlicher Hochmut. Die Erbarmungen Gottes mögen in meinem Herzen wirken und in deinem, damit diese Aussage des Paulus uns neu motiviert, Herr, für dich nur darf mein Leben sein. Auch meine Augen. Das sind Einfallstore, die, ihr Lieben, nie satt werden. Nie. Es sei denn, wir hätten einen schlechten Bildschirm. Und dann wird man schon mal nach einer Stunde müde, dann tun die Augen brennen. Und dann schalten wir vielleicht den PC mal ab. Aber wenn wir einen guten Bildschirm haben, dann können wir locker einige Stunden davor verbringen. Und haben immer noch nicht genug. Und was sehen die Augen dann? Das ist nicht nur ein Problem für die jungen Leute. Ihr Lieben, ich sage es nicht gerne, aber es muss auch gesagt werden, das ist auch ein Problem für die Älteren, sich auf unsittlichen Internetseiten zu bewegen und sie herunterzuladen. Sind dann meine Augen noch ein lebendiges Schlachtopfer für Gott? Oh, wenn das tief in meinem Herzen drin ist, ich möchte gerne Gott gewidmet leben. Ihr Lieben, dann bewahrt es mich vor dem falschen Klick. In Kamerun sagten wir immer, Noblesse oblige. Adel verpflichtet. Ein Kind Gottes sollte doch eigentlich nicht auf solchen Schmutzseiten sich wiederfinden. Und ihr lieben Schwestern, ihr habt dieses Problem vielleicht nicht so. Mit Sicherheit nicht. Ihr habt andere. seid ihr solche, die ihren Körper Gott darstellen, als ein lebendiges Schlachtopfer. Oh, ihr Lieben, ich habe es schon manchmal gesagt, ihr Schwestern, habt die Chance, in eurem Verhalten, in eurem Betragen, in eurer Kleidung wirklich ein Zeugnis zu sein und Gott wohlgefällig zu sein. Ich habe manchmal den Eindruck, das Wort keusch, das ist nur noch im Museum zu finden. Schamhaftigkeit sind Worte aus dem vergangenen Jahrhundert. In der Welt zeigt man, was man hat. Und das soll reizen. Das soll aufheizen. Ist das dann ein lebendiges Schlachtopfer? Nein, bei weitem nicht. Aber du hast die Chance, Bruder und Schwester. Wir haben die Chance, unser Leben so Gott darzustellen, dass es heilig ist und ihm wohlgefällig. Meint er nicht, es lohnt sich? Warum sind manche Christen immer traurig? Die haben mehr solche Falten, ich habe auch ein paar, und so und lachen. Und da sagte mir mal jemand, ja, wenn du den lachen sehen willst, musst du mit dem in den Keller gehen. Warum? Wisst ihr was? Ich weiß es aus meinem Leben. Wenn man halbe macht, ein bisschen Welt, nicht zu viel, ein bisschen für den Herrn, auch nicht zu viel, aber ein bisschen mehr als die Welt. Und dann wird man tief unglücklich. Man ist da nicht zu Hause und da nicht zu Hause. Und deswegen möchte ich jedem Jungen und älter gewordenen heute zurufen, höre auf Gottes Wort. Du musst nicht auf mich hören. Höre, was Gottes Wort da jetzt sagt. Ich lese es noch einmal. Ich ermahne euch oder ermuntere euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was eigentlich nur für Diener im Werk des Herrn und für Missionare nötig ist. Nein, da steht, was euer vernünftiger, euer logischer Gottesdienst ist. Das ist logisch, ja. Paulus hat aufgeführt, was wir geworden sind in Christus Jesus, was uns geschenkt worden ist. Dann ist es einfach logisch, dass wir wünschen, Herr, mein Leib, meinen Körper möchte ich dir widmen. Mit allem, was da mit zusammenhängt. Es gelingt nicht immer gut, nicht? Ich weiß das auch. Lass es mich einmal sagen. Und wir als Männer, besonders junge Männer, die haben oftmals auch Probleme mit ihrem Körper. Dann trifft so ein Wort wie ein Hammerschlag. Ich will es nicht, aber ich tue es trotzdem. Und ein lieber Bruder, älter geworden schon, sagte mir einmal, in dieser Entwicklungszeit und danach, kurz danach, ich war so unglücklich. Ich wollte es nicht, ich tat es trotzdem. Ich habe es bekannt und habe gesagt, Herr, ich will es nicht mehr tun. Dann kam die Versuchung und dann war es wieder da. Und irgendwann habe ich gedacht, er kann es mir jetzt nicht mehr vergeben. Kann er nicht mehr? Doch er kann. Er kann. Quäle dich nicht. Sag es ihm. Suche nicht die Lösung in deiner eigenen Kraft. Du musst nicht mehr. Denk an den Friedhof. Denke an den Toten. Der muss nicht mehr. Aber manchmal bewegt sich dann noch mal irgendwas. Und wenn wir dem Raum geben, dann fallen wir. Und das muss man nicht erst 20 sein, das passiert uns auch mit 60 Jahren. Salomo ist nicht als junger Mann gefallen, sondern als alter. Und deswegen gilt dieses Wort, das wir nun schon einige Male gelesen haben, für dich und für mich. In dem Wissen, die Erbarmungen Gottes, sie müssen uns helfen, auf diesem Glaubensweg in Treue zu gehen. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Da heißt es unten in dem kleinen 10 der neuen Verfassung, der neuen Fassung, formt euch nicht entsprechend. Oder jemand hat es einmal so übersetzt und hat gesagt, lasst euch nicht in die Formen der Welt drücken. Dabei hat er wahrscheinlich an so Gussformen gedacht, in das Material kommt und was, wenn das die Gussform voll ist und man lässt es abkühlen, dreht die Form um und dann kommt so ein Eisenbarren vielleicht oder Aluminiumbarren kommt dann heraus. Ihr Lieben, wenn wir uns von der Welt in ihre Formen drücken lassen, dann kommt Welt heraus. Ich habe noch nie erlebt, dass vielleicht irgendwo mal in der Zeitung gestanden hätte, in der Aluminiumfabrik da und da haben sie Aluminium in die Formen gegeben und, oh Wunder, nachdem die abgekühlt waren, war es Gold. Pures Gold gibt es nicht. Nur das, was da reinkommt, kommt auch raus. Und wenn wir uns in die Formen dieser Welt drücken lassen, ihr Lieben, dann sind unsere Gedanken weltlich, unsere Herzen zieht es immer weiter von dem Herrn Jesus weg. Deswegen aufpassen, wach sein, Gebet und Lesen des Wortes Gottes in Treue pflegen. Wird er uns dann umkommen lassen? Nein. Will er uns nicht Kraft darreichen? Ja. Oh, es ist der, der das Wollen in uns bewirkt, der bewirkt auch das Vollbringen. Wollen wir ihm das im Glauben zurechnen? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Nicht Gleichförmigkeit, sondern Verwandlung steht für uns auf dem Programm. Ja, wie sollen wir das denn machen? Das Wort verwandeln, auf dem Berg der Verklärung wird gesagt, dass der Herr umgestaltet war, es ist das gleiche Wort. Es wird zum Beispiel auch benutzt, wenn aus einer Raupe, die sich dann verpuppt, nachher ein Schmetterling herauskommt. Wir dürfen jetzt verwandelt werden durch die Erneuerung eures Sinnes. Zwei Dinge. Dieses verwandelt werden und die Erneuerung unseres Sinnes. Da muss es anfangen. Wenn wir zum Glauben kamen, dann ist der alte Kopf immer noch da geblieben und das alte Gehirn auch und die alten Gedanken sind noch in den Windungen, da in dieser grauen Masse, von dem man heute noch nicht mal so sehr viel weiß, da sind die immer noch drin. Und die wollen auch da heraus, die wollen in Aktion kommen. Und dann sagt uns jetzt das Wort Gottes, nein, so muss es nicht gehen. Ihr müsst erneuert werden in eurem Sinn. Die kleine 12, da steht des, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder eures Denkens und eures Fühlens. Und das Wort erneuern bedeutet, da ist wirklich etwas Neues, etwas, was besser ist als das Alte. Ja, wenn unser Sinn mit Christus und den himmlischen Dingen und mit seinem Wort gefüllt sind, dann ist kein Platz mehr in den Windungen, die Dinge dieser Welt auch noch gern zu haben. Wenn wir in den Tag hineingehen, in dem Denken daran, Herr, für dich nur darf mein Leben sein. Vielleicht, wenn wir morgen früh aufstehen, es ist Sonntag und wir sind noch hier. Dann bleib mal einen Augenblick an deinem Bettrand vielleicht sitzen und sage dem Herrn, Herr, heute ist der Tag des Herrn, aber nicht nur heute, sondern immer möchte ich gerne ein lebendiges Schlachtopfer sein. Im Alten Testament hat Gott gefordert, die Opfer. Aber jetzt im Neuen Testament sagt er uns, seid selbst ein Opfer für mich. Oh ihr Lieben, je mehr unsere Herzen in Entschiedenheit und ohne Kompromisse mit dem Herrn Jesus gehen und sich nicht in die Formen der Welt pressen lassen, umso glücklicher wird unser Leben. Ich gebe euch meine Hand darauf. So ist das. Aber wenn wir immer mit der Welt flirten, dann wird sie uns eines Tages zu Fall bringen. Gerade dann, wenn wir nicht aufpassen. Und das wolle der Herr bei dir und mir verhindern. Die Erneuerung des Sinnes. Und dann können wir prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gott zu einem wohlgefälligen Opfer für unseren Leib, und wir dürfen dann in der Erneuerung des Sinnes, dann ist unser Sinn ausgerichtet nach, was möchte der Herr von mir in dieser Sache? Wie ist sein Wille in jener Sache? Nicht nur bei Brautschau oder bei Arbeitsplatzwechsel sollten wir nach seinem Willen fragen, sondern auch die kleinen Dinge dürfen wir mit ihm tun, ihn fragen, ihn bitten, lass mich auch auf den Steigen des Rechts heute gehen, mit dir, an deiner Hand. Was meint ihr? Lohnt es sich doch, oder? Ganz gewiss. Gibt es ein vollkommeneres Vorbild als den Herrn Jesus? Er sagt, hier auf der Erde sein, ich bin nicht von dieser Welt. Nicht von dem System Satans. Er sagt von uns, ihr seid noch in der Welt, aber ihr gehört nicht mehr dazu. So wie Christus nicht mehr zu diesem System gehört, gehören du und ich auch nicht mehr dazu. Obwohl wir im Arbeitsprozess, die noch drinstehen, eingebunden seid, in der Schule eingebunden seid, in dem, was ihr lernen müsst, auch hier auf dieser Erde, in dieser Welt, und doch, ihr gehört nicht mehr zu diesem System. Wir sind jetzt keine Menschen der Erde mehr, sondern wir sind Himmelsbürger geworden. Mensch, Himmelsbürger, denk doch mal dran. Ja, das ist vielleicht mal in, was weiß ich, 100 Jahren. Die Alten haben schon damit gerechnet, ist nicht gekommen. Und in meinem Leben sagte mir neulich mal ein Bruder, ich war ganz erstaunt, ich glaube nicht, dass er in meinem Leben noch kommt. Genau das tat der böse Knecht. Mein Herr verzieht zu kommen. Und dann fing er an, dumme Dinge zu machen. Aber wenn wir auf ihn warten, jeden Tag, es lohnt sich. Ganz gewiss. Und dann dürfen wir für unser Leben fragen, Herr, was ist dein guter und wohlgefälliger Wille und dein vollkommener Wille? Du sehnst dich nach einer Frau, möchtest heiraten. Und du, liebe Schwester, sehnst dich auch nach einem Mann. Das ist nichts Verwerfliches. Diese natürliche Sehnsucht hat Gott in unsere Körper gegeben. Aber wir wollten ja unsere Körper als ein lebendiges, geistliches Schlachtopfer ihm bringen. Und jetzt hast du auf der Arbeitsstelle jemanden, eine so nette Person, so bescheiden, so höflich, ist nur nicht gläubig. Aber wir verstehen uns fantastisch. hat mich auch schon mal eingeladen, sind wir Eis essen gegangen. War alles ganz sauber, alles prima. Ich glaube, ich habe mich in den verliebt. Oder in die. Und jetzt, mein lieber Bruder, liebe Schwester, jetzt geht's auf den Teststand. Warst schon mal dabei, wenn dein Auto beim TÜV war, jetzt auf die Grube gefahren wird? Dann kommt der Ingenieur und leuchtet von unten mit der Lampe, sucht alles ab, klopft hier, klopft da. Der Rost fängt auch schon an. Ganz gründlich machen es nicht alle, aber gibt solche. Jetzt auf den Teststand. Ist eine Lebensverbindung mit einem ungläubigen Herr dein guter und wohlgefälliger Wille? Die Antwort ist ganz klar. Nein. Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Aber nun sag doch bitte nicht, der oder die sei Finsternis. Das ist ein so netter Kerl. Der geht nicht ins Kino oder sie, nicht ins Theater. Tanzen geht er auch nicht. Bisschen Sport. Ansonsten Mountainbike. Wirklich ein ordentlicher Kerl. Ein ordentliches Mädchen. Schön. Aber die ist nichts für dich. Das tut wenig, wenn man dann tagtäglich mit einer solchen Person zusammen ist. Und eines Tages fragt er: Ei, das Herz jubelt und der Kopf sagt nein. Der ganze Körper, Gott, zu einem lebendigen Schlachtopfer. Seinen guten, wohlgefälligen Willen finden. Geh ran, geh ins Gebet, schlag die Bibel auf. Nicht so zufällig, so husch, und dann ist man mittendrin und da steht, nimm ihn hin. Halleluja. Der Herr hat mir eine Antwort gegeben. Nein, doch so nicht. Der Herr widerspricht sich doch nicht. Er kann doch nicht im Korintherbrief sagen, nein, das passt nicht zusammen. Ich will euch nicht unglücklich sehen. Ich möchte euch in einer christlichen Ehe sehen, wenn er es will. Hast du schon mal darüber nachgedacht, es könnte sein, dass es gar nicht sein Wille ist? Dann darf ich dir sagen, er hat vielleicht für dich etwas viel Besseres, was weiß ich nicht. Aber er weiß es. Nur, laufe nicht dem Feind ins Netz. Stell dir vor, frisch verheiratet, am Morgen am Kaffeetisch. Was jetzt? Ja, ich kann nicht beten. Mag ich in der Gegenwart eines Mannes beten? Merkst du, da fängt es schon an. Also machen wir Stille. So, Amen. So geht Schritt für Schritt der Mann oder die Frau ungläubig meistens nicht zum Herrn, sondern der Gläubige zur Welt. Oh, wir möchten euch davor bewahren. Bitte denkt an Gottes Wort und prüft und testet, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das Verhältnis zu Gott ist jetzt in ein neues Licht für uns getreten. Wir dürfen Gott uns selbst bringen. Es ist eine Handlung, die einmal stattgefunden hat und beibehalten wird bis ans Ende. Schön, wenn wir daran denken. Und jetzt kommt etwas, was für das Zusammenleben unter uns Gläubigen nötig ist. Und dann lesen wir, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, nicht durch meine apostolische Autorität, sondern ich habe auch nur empfangen. Gnade ist unverdiente Gunst. Ich habe das auch empfangen. Und das gebe ich euch jetzt weiter. Jedem von euch wird gesagt, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Erinnerst du dich an den Obersaal, in dem die Jünger mit dem Herrn Jesus das Passa gefeiert haben und in dem der Herr Jesus dort das Mahl, das Gedächtnismahl für die Seinen eingesetzt hat? Erinnerst du dich, dass dann Lukas im 22. Kapitel sagen muss, und es entstand, ich sage es jetzt mit meinen Worten, unter ihnen ein Streitgespräch. Ich möchte, dass wir uns das jetzt mal ganz bewusst machen. 12 Männer, Judas ist weg, 12 Männer, der Jesus in der Mitte, Johannes lehnt vielleicht an seinem Herzen, der niedrige Tisch, Brot und Wein und anderes noch vom Passa stehen darauf. Der Herr hat sich als der Dienende in ihrer Mitte erwiesen, hat ihnen die Füße gewaschen und jetzt entsteht ein Streitgespräch. Nicht mit dem Herrn, untereinander. Ich denke auch nicht sehr laut. Vielleicht so ein bisschen so in der Art. Was hat er gesagt? Ja, wer ist denn eigentlich der Größte von uns? Hä? Was sagst du? Wer ist der Größte von uns? Ja, nicht so laut, nicht so laut. Tja, es war, könnte man mal überlegen. Ne? Und natürlich ich, Petrus. Erstens war ich mit auf dem Berg der Verklärung. Zweitens bin ich auf Wasser gelaufen. Und drittens hat der Herr mir gesagt, dass ich eine Offenbarung vom Vater hatte. Ja, ja, Petrus, ne? Wie war das denn mit dem Wasserlaufen? War das gut? Ja nun, er hat mich da ja wieder rausgeholt. Und auf dem Berg der Verklärung, wie war das denn da? Wolltest du drei Hütten bauen, ne? Hast gar nicht begriffen, worum es ging. Ihr Lieben, so mögen sie sich gekitzelt haben, einer den anderen. Meint ihr, unsere Herzen sind besser? Ihr Lieben, das ist ein Problem von Adam und Eva bis heute uns in den Genen übermittelt. Satan kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und ihr sagt weiter, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Boah, das wäre ja was. Ja, die Frucht ist nicht schlecht, nicht? Und dann waren sie verführt. Sein wie Gott. Liebe, ist das nicht Bemühung? Leider auch der Wissenschaft. Gott ausklammern, Evolution, Beweise über Beweise, scheinbare Beweise. Man klammert Gott aus vor die Tür. Wir sind Gott. Wenn da bald in Genf nachgewiesen wird, dass da so bestimmte kleine, mit ganz klitzekleine Teilchen schneller flitzen als das Licht, dann wird die ganze Theorie nochmal zusammenklappen, die Einstein in die Welt gebracht hat. Dann kommen wir ganz nah an dem Schöpfungsknall. Dann können wir das beweisen. Sein wie Gott. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, was denkst du von dir? Der Pharisäer sagt, o Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die da. Auch schon mal gedacht? Hoch, wenn ich dessen Bibel sehe, da ist ja nichts drin, nichts angestrichen, gar nichts. Da muss man in meine Bibel gucken. Vielleicht hat er es hier und hier. Und du hast es nur auf dem Papier. nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Müssen wir jetzt gar nicht mehr an uns denken. Ist einerseits das Beste. Aber es gibt noch eine andere Gefahr. Und die liegt nicht darin, ja, ich bin der Größte, sondern ich bin der Allerkleinste. Ich passe unter den Teppich. Welch eine Demut. Und dann sprichst du mal mit dem, und dann ist das ein Riese, was der alles kann und macht. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, ach nein, nein, nein. Ach, da bin ich so, noch so von Demut fließt man dahin und hier drin. Jeder kennt sich. Sind wir bereit, auch das in dem Tod zu halten und die Gesinnung Jesu Christi zu haben, der der Höchste war und sich so tief erniedrigt hat. Kommt doch her zu mir. Lernt von mir. Nicht in der Welt lernen wir Demut, bei dem Herrn Jesus. In der Welt geht es darum, wer sich am besten präsentiert, der kommt am besten durch. Also immer schön dick auftragen, nicht? Dann gibt es dann Doktorentitel, die man irgendwo abgekupfert hat. Mehr sein wollen, als man ist. Eine Gefahr. Aber der wollen wir klar ins Auge sehen, und eine bekannte Gefahr ist eine geringere geworden. Also niemals in unseren Herzen die Gedanken aufkommen lassen, ach ja, was bin ich doch für ein geistliches Kerlchen. Jetzt kommt ein neuer Gedanke. Er entwickelt jetzt nicht das Gleiche, was er schreibt in 1. Korinther 12 und 14, aber er stellt uns doch einige kurze Grundzüge einer wichtigen Wahrheit vor. Er hat das ja an die Römer geschrieben und wir dürfen davon profitieren. Denn ebenso wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Er bringt uns jetzt nicht in Verbindung mit dem Haupt, dem verherrlichten Haupt im Himmel. Er zeigt uns, in diesem Beispiel, da ist ein Körper und dieser Körper hat normalerweise eine ganze Menge Glieder. Und so ist es auch ein Leib in Christus, aber viele Glieder. Gott liebt die Vielfalt, nicht das Uniformierte. Das lieben wir. Ich muss es einfach mal sagen. Oh, ihr Lieben, ich komme relativ in viele Versammlungen und bin oft auch sonntags morgens da. Und ich bin oft ganz traurig. Das war nicht unbedingt den Himmel, den ich da erlebte. Ich habe manchmal den Eindruck, man hat so bestimmte Satzteile, und die werden immer wieder benutzt. Ob du dahin kommst oder dahin kommst. Woher kommt das? Wenn ich mich nicht mit dem Herrn Jesus beschäftige, dann werde ich Satzteile haben, die ich gut aneinander fügen kann, Bibelstellen zitieren kann, Lieder zitieren kann, und das macht sich gut an. Aber der Herr sieht in die Herzen und er kennt da mein oft böses Herz. Bei den Israeliten konnte man sehen, wenn sie kamen und hatten nichts im Korb, bei uns nicht. Meine Lieben, wenn Gewohnheit zu einer starren Form wird, dann muss Gott vielleicht auch uns sagen, wie er das den Israeliten gesagt hat: Sie verehren mich mit ihren Lippen, aber in ihrem Herzen sind sie weit entfernt. Es tut mir weh, das zu sagen. Ich muss das bekennen. Aber ihr Lieben, wir hatten gesagt, es muss mal ein Ruck durch unsere Reihen gehen, dann müssen wir auch mal über sowas sprechen. Und nah bei dem Wort bleiben. Schau mal, wenn Paulus genauso geschrieben hätte wie Petrus, hat er aber nicht. Und wenn Gott gewollt hätte, dass wir uniform sind, dann hätte er es auch gekonnt. Nun sind die ganzen Bäume ohne Laub. Aber man sagt, ich habe das noch nicht kontrolliert, nicht ein Blatt sei wie das andere. Man sagt, es gäbe keine Menschen auf dieser Erde, die hundertprozentig identisch sind. Das sind nur einige wenige Beispiele dafür, wie Gott die Vielfalt liebt. Und so ist ein Leib da, gebildet aus vielen Gliedern. Und wie kommt man dahin, um ein Glied zu werden? Muss man irgendwo eintreten? Eine Mitgliedskarte haben? Nein, das alles kennt Gott nicht. Deine Eintrittskarte ist deine Bekehrung und dein Glauben an den Herrn Jesus und das Empfangen des Heiligen Geistes. Dann bist du Glied im Leib Christi. Und wenn wir darüber ein wenig nachdenken, ihr Lieben, dann schmerzt es mich wieder, sagen zu müssen, wie gehen wir manchmal miteinander um. Meine rechte Hand hat noch nie die linke geschlagen. Es ist schon mal passiert, weil ich links einen Nagel hatte, und der Hammer sauste mir dann auf den Daumen. Aber das war Unfall, das war nicht Absicht. Das verstehen wir gut, dieses Bild des einen Leibes, da kämpfen nicht die Glieder gegeneinander. Zusammengehalten durch den Heiligen Geist, auf dem Boden des Wortes Gottes. Und ihr Lieben, da ist für Böses dann keinen Raum. Dann muss man auch, wenn ein Glied Böses tut, Konsequenzen ergreifen. Ein Leib, viele Glieder. Und nicht jedes Glied hat dieselbe Gabe oder Aufgabe. Mein rechtes Ohr hört fast das gleiche wie das linke. Und doch gibt es Nuancen. Brüder, wir müssen nicht Brüder nachahmen. Schwestern, wir müssen nicht Schwestern nachahmen. Gut, den Ausgang ihres Wandels anschauen, dürfen wir ihren Glauben nachahmen. Aber du musst nicht sein wie Schwester X. Und du musst nicht sein wie Bruder Y. Sei du doch der, der so von Gott gemacht ist. Hab doch Mut, zu dir zu stehen. Es gibt viele Aufgaben. Aber es kann passieren, dass jemand sagt, ja, ich glaube, ich habe die Gabe eines Lehrers. Einer, der das Wort Gottes unterrichtet. Und das ist herrlich. Und es wird bestätigt, wodurch? Nicht durch eine Stimme vom Himmel. Auch nicht durch eine Schrift an der Wand. Aber wenn dieser Bruder, und ich bleibe jetzt mal bei Brüdern, wenn dieser Bruder seinen Mund öffnet, um die Versammlung zu belehren, und es ist auferbauend, es kommt an, die Herzen werden warm, ihr Lieben, dann ist es vom Herrn so gewollt. Dann dürfen wir erkennen, ja, er hat eine Gabe, eine Gnadengabe, für die er nicht stolz sein darf. Nein, er sollte uns demütig halten. Und jetzt meint ein anderer Bruder, Mensch, Das kann ich auch. Was der kann, kann ich schon lange. Man ackert, man liest, man beschäftigt sich mit Griechisch. Alles prima. Und dann steht man auf und nach 20 Minuten werden sie alle ganz fromm. Der Kopf geht nach unten. Hoch. Es kommt nicht an. Naja, es kann ja mal. Kann ja einmal schief gehen. Aber wenn es so bleibt, ihr Lieben, dann hat der Bruder mit größter Sicherheit nicht die Gabe eines Lehrers. Ich mache einen Appell an meine etwas älter gewordenen Mitgeschwister. Wisst ihr noch, als Bruder Heikop nach Deutschland kam? Oder andere Brüder, die eine Gabe hatten, das Wort, so schwierig es war, mit wenigen Worten deutlich auszudrücken. Wisst ihr noch, wie wir da nach Hause gegangen sind? Das sind Gaben, die sowas können, weil der Herr mit ihnen ist. Und der Geist wirkt. Es muss ein Ruck durch unsere Mitte gehen. Wenn aber ein Bruder nicht will. Oder eine Schwester wird ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Ihr Lieben, dann gibt es Komplikationen im Leib Christi. Wir wollen heute Abend uns noch einmal Mut machen, ihm nachzufolgen, unser ganzes Sein, unseren Körper ihm zu geben, dass er darüber bestimmen kann und nicht die Gedanken der Welt annehmen, die vor Jahren einen Slogan hatten, um Abtreibung zu legalisieren: Mein Bauch gehört mir. Jawohl, er gehört dir nicht. Wir sind um einen Preis erkauft. Wir gehören ihm. Und das wollen wir gerne jeden Tag neu realisieren. Wir sind zusammengefügt und haben nötig, nicht hoch von uns zu denken. Und wollen den Platz einnehmen, den Gott dir und mir zugedacht hat. Da gibt es Weissagung. Sie sollen darin bleiben. Weissagung heißt nicht zukünftiges Vorhersagen, sondern, lies einmal nach in 1. Korinther 12 und 14, dass die Weissagung ein Element ist, um die Versammlung aufzuerbauen. Sie sagt etwas aus der Gegenwart des Herrn heraus, was die Bedürfnisse der Geschwister trifft. Wir müssen schließen. Vielleicht lest ihr zu Hause die letzten Verse noch einmal durch und überdenkt sie mit Gebet, damit jeder seinen Dienst vollführt und wir miteinander gestärkt zu einem Fest zusammen dem Haupt entgegenwachsen, ihm ähnlicher zu werden. Möge der Herr das in deinem und meinem Herzen bewirken. Und dazu möge er sein Wort segnen.